Hallo bei Trending Topics. Investorinnen haben 2021 noch nie dagewesene Summen in Startups und Scale-Ups gesteckt und da dürfen in Österreich natürlich zwei nicht fehlen. Der VC Speed Invest und der Business Angel Hansi Hansmann. Das sind auch heute meine Gesprächspartner, mit denen ich das Investmentjahr 2021 Revue passieren lassen will und einen großen Ausblick auf 2022 geben will. Und dazu begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Hansi Hansmann und Michael Schuster von Speed Invest. Hallo.
Hallo, servus.
Freut mich, dass ihr heute im Doppelpack bei mir seid. Sagt mal ganz kurz, was waren denn eure Highlights 2021 und vielleicht noch dazu, was hat euch 2021 am meisten geärgert? Hansi, ich fange bei dir an.
Ja, gerne. 2021 war ein großartiges Jahr für mich. Ich würde sagen, in meiner Startup-Karriere sicher mit Abstand das beste Jahr. Nicht nur, weil ich in den letzten paar Wochen zwei große Exits in meinem Portfolio hatte, die zwar erst geclosed werden Anfang nächsten Jahres, aber gesigned sind, und das, der eine davon war der größte Exit, sowohl absolut als auch mein persönlicher Anteil, als auch mein Multiple, den ich bis jetzt je gemacht habe. Über den freue ich mich sehr bei Busum und über den anderen bei Durchblicker auch, weil Durchblicker ja ganz speziell ist ja bloß unter Anführungszeichen ein Startup, das auf den österreichischen Markt beschränkt ist. Und sowas gibt man in der Startup-Szene normalerweise eigentlich nicht viele Chancen. Das funktioniert auch nur, wenn man dann wirklich Marktführer in dem Markt ist und wirklich strategischen Preis erzielen kann. Hat super funktioniert und ich bin sehr happy. Zu Jahresbeginn habe ich ein paar kleinere Exits gehabt und ich habe in meinem Portfolio drei große Finanzierungsrunden gemacht. Bei Tractive, bei Anyline und bei Storebox. Alle drei haben super funktioniert. Grundsätzlich kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Es war wirklich ein tolles Jahr. Es gab einfach wirklich Geld. Und zwar dann, wenn die KPIs gestimmt haben. Wenn die KPIs nicht stimmen, gibt es auch jetzt kein Geld. Wenn du mich danach fragst, was hat mich gestört? Ja, natürlich hat mich was gestört. Mein Ärgernis war, dass ich eine meiner Portfolio-Companies zusperren musste. Das war Vetation. Das ärgert mich besonders deswegen, weil es eigentlich ein Startup mit einem riesengroßen Potenzial war, vor Covid. Man muss sich vorstellen, dass es in dem gesamten Messemarkt eigentlich überhaupt keine digitalen Lösungen gibt. Das waren die einzigen, die irgendwas in der Richtung angeboten haben. Und alle Messeveranstalter weltweit wären auf diesen Zug aufgesprungen bzw. waren dabei. Das Problem ist, wenn einem Startup einfach der Markt vollkommen entschwindet, er ist weg, es gibt keine Messen mehr. Es gibt zumindest keine großen Messen mehr dort, wo das Sinn macht, das einzusetzen. Dann war es halt, so traurig es war, irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen musste, ganz egal, wie toll das Potenzial ist, wir können da nicht jetzt jahrelang einfach zuwarten und zuschauen, wir müssen das Ding zusperren. Das war das Ärgerliche.
Also ein fantastisches Jahr mit ein paar Wermutstropfen.
Michael, mit einem kleinen Wermutstropfen.
Mit einem kleinen Wermutstropfen. Michael Schuster von Speed Invest, wie war es bei euch? Was waren die Tops und was waren vielleicht auch die Flops 2021?
Naja, uns ist ja quasi dann genauso gegangen wie dem Hansi. Es war ein hervorragendes Jahr. Wir haben ein bisschen mehr als drei Follow-on-Runden geraced. Also ich glaube, fast jede Portfolio-Company bei uns hat in der einen oder anderen Form im letzten Jahr Geld aufgenommen, wenn sie nicht schon das Jahr zuvor Geld aufgenommen hat. Also das hat wirklich gut funktioniert. Und das, was man vielleicht früher immer beklagt hat, dass nicht genug Geld im System ist, das war jetzt schon der Fall. Die Highlights sind natürlich, dass zwei unserer jetzt vier Unicorns aus Österreich kommen. Das ist schon super, muss man sagen, mit Bitpanda und GoStudent. Und dass die auch im letzten Jahr natürlich nochmal eine deutliche Entwicklung genommen haben und da wirklich in eine internationale Sphäre vorgedrungen sind. Das freut mich sehr. Aber da sind viele, also ich meine, unser Portfolio ist so groß, wir haben viele, viele tolle Geschichten, die sehr freuen. Insofern freut mich eigentlich, was mich im letzten Jahr fast mehr gefreut hat, sind zwei andere Dinge, nämlich einerseits, dass wir uns im Sommer endlich mal alle wieder persönlich treffen konnten. Im Team, wir haben da einen riesen Retreat gemacht im Sommer und das war wirklich super, weil es auch Leute gibt, die bei uns jetzt seit 2 Jahren arbeiten, die wirklich kaum Leute live erlebt haben, und das ist für uns einfach ganz wichtig, wenn man so ein großes Team hat, dass wir uns auch treffen, spüren, erleben, miteinander eben auch mal außerhalb eines Zoom-Calls zusammensitzen können und ein Bier trinken, das war schon wichtig. Was mich auch noch freut, ist, dass Female Founders so eine tolle Entwicklung hingelegt hat über das vergangene Jahr. Das finde ich schon sehr wichtig, dass es diese Organisation gibt, dass es solche Organisationen gibt. Wir arbeiten ja auch mit anderen in dem Bereich zusammen, die sich hauptsächlich auf weibliche Gründerinnen spezialisieren, und das ist mir einfach sehr wichtig. Was waren die Flops oder was hat mich vielleicht ein bisschen geärgert? Am meisten, muss ich sagen, ärgert mich immer noch, wenn wir Companies verpasst haben, die im letzten Jahr gute Runden geraced haben. Das ist natürlich Teil des Geschäfts, muss man so sagen, und darauf ist man vorbereitet, aber ich kann aber nicht anders, mich ärgert es immer noch, wenn ich dann sehe, dass jemand, in den wir investieren wollten, 30 Millionen von einem Top-Investor raised, da reißt es mich dann immer noch runter, denke ich mir, ach, das hätte man machen sollen, aber so ist das halt, da muss man damit leben.
Ja, das gehört zum Game dazu, man kann nicht 100% des Marktes investieren, ist klar. Und jetzt geht es nicht nur euch so, dass es so fantastisch läuft, sondern eigentlich auf der ganzen Welt ganz gut und insbesondere in Europa, da sind neuesten Zahlen zufolge mehr als 100 Milliarden Euro in europäische Startups und Scale-Ups investiert worden. Es sind 2021 fast 100 neue Unicorns am Kontinent entstanden. Was sind aus eurer Sicht die Faktoren, die zu diesem enormen Boom beigetragen haben?
Wenn ich antworten soll, ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass durch Covid ein ganz großer Push für die Digitalisierung gekommen ist. Es ist tatsächlich bei vielen großen Corporates die Message angelangt. Sie merken es ja beim Homeoffice und durch ähnliche Dinge, dass auch von innen heraus, aus den Corporates heraus, Digitalisierungsdruck entsteht. Und dieser Druck von den Corporates wirkt sich natürlich indirekt auf das Geld aus, das in die Startups gesteckt wird. Letztendlich landen ja sehr viele Startups eben bei Corporates. Der Weg zum IPO ist ja nur ganz, ganz wenigen vorbehalten. Viele, die meisten erfolgreichen Startups werden irgendwann Teil eines Corporates. Und da ist plötzlich ein unendlich viel größerer Demand festzustellen. Den merkt man. Und auf der anderen Seite gibt es unglaublich viel Liquidität im Markt. Vor allem in den USA, wenn man jetzt sagt, muss man schon, glaube ich, ein bisschen relativieren, wenn man jetzt sagt, dass in Europa 100 Milliarden investiert worden sind. Ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber vieles von diesem Geld kommt aus den Vereinigten Staaten. Es ist auch so, dass in Österreich die zwei Unicorns, die der Michael vorher erwähnt hat, GoStudent und Bitpanda, Geld aus den USA bekommen haben. Das große Geld kommt aus den USA. Das ist etwas, wir Europäer freuen uns zwar, wenn es so viele Unicorns gibt, wir sollten uns noch ein bisschen mehr freuen und schauen, dass hauptsächlich europäisches Geld da reinfließt und da ist sicher noch ein großer Aufholbedarf, den wir haben.
Das sind auch zwei Punkte, die man ansprechen muss bei diesen sehr fantastischen Finanzierungsrunden. Das eine sind ja eben die erwähnten US-Gelder, also da kann man natürlich auch sagen, da wird Europa zu einem Teil zumindest ein bisschen leer gekauft auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei diesen vielen, vielen neuen Unicorns muss man ja sich auch manchmal die Frage stellen, sind diese ganzen Valuations auch immer gerechtfertigt? Michael, du hast einen guten Einblick mit Speedinvest in verschiedene europäische Märkte. Was sind da deine Sichtweisen auf diese Themen?
Naja, man kann, also damit es auch ein bisschen lustig ist im Podcast, versuche ich ein bisschen eine dialektische Gegenthese. Diese Runden, also es ist Fakt, die kommen aus den USA, die Investoren. Aber wenn man jetzt schaut, wo raisen die denn ihr Geld? Ne? Dann, also in den beiden Beispielen kann man es gut sagen, das ist so ein Softbank, japanisches Geld, das kommt aus der ganzen Welt, weil wenn man so einen 100 Milliarden Fonds raisen will, dann schafft man das nicht in Japan allein. Und auch viele amerikanische Investoren, mit denen wir reden, die holen ja Geld von Pensionskassen oder von Versicherungen aus Europa. Selbst österreichische Pensionskassen sind also im großen Stil in Andreessen Horowitz und in anderen investiert. Und ich finde interessant, wenn du sagst, na, Österreich wird leer gekauft. Ich meine, am Ende, was passiert denn jetzt bei all diesen Firmen, über die wir da gerade sprechen? Die heiraten massiv Leute, natürlich nicht nur in Österreich, weil so viele qualifizierte Leute gibt es da leider gar nicht, muss man so sagen. Bauen natürlich auch andere Standorte auf, die zahlen hier Steuern, die erzeugen aber vor allem, und das ist, finde ich, das, was spannend ist, die erzeugen diese Effekte, die wir noch in Jahrzehnten sehen werden, dass eben Leute, die früher bei Bitpanda oder GoStudent waren oder auch bei anderen, N26 ist ein gutes Beispiel, dass die natürlich gehen und dann wieder was gründen und damit eigentlich diese Entwicklung starten. Und vielleicht auch eine andere Perspektive, also ich glaube schon, dass Covid was beschleunigt hat, aber was da ganz klare Trend, die Trendlinie ist ganz klar und wir haben vielleicht einen kleinen Sprung gemacht, aber der Trend geht eindeutig in diese Richtung. Es ist einfach klar, Digitalisierung ist die Zukunft. VC-backed Startups sind ein Wirtschaftsfaktor. Das hat man Gott sei Dank endlich auch in Europa verstanden, weil de facto alle Fonds, über die wir so im Alltag reden in Europa, haben ja am Ende Steuergeld aus Europa. Die haben den European Investment Fund oder andere die es halt auch in einzelnen Ländern gibt, hinter sich. Also ich finde, da ist schon, muss man auch anerkennen, dass da in Europa was gelungen ist, dieses Geld zu mobilisieren. In beiden Fällen sind auch europäische Investoren halt in früheren Runden beteiligt. Der Unterschied ist, es gibt deutlich kleinere Fonds in Europa. Also die 3, 4, 5, 6 oder 100 Milliarden Fonds gibt es hier nicht, am Kontinent noch nicht, aber das wird sich sicher auch ändern. Ja, und ich meine, damit ist auch, deine Frage hängt natürlich sehr stark damit zusammen, das ist halt kein perfekter, aber trotzdem ein ganz klarer Markt. Das heißt, wenn jemand bereit ist, diese Bewertung zu zahlen, wenn der eine Idee hat, wie er auch seinen Investoren, eben dann europäischen Pensionsfonds oder anderen, erklären kann, wie dieses Geld wieder zurückkommt mit einem vernünftigen Multiple, dann finde ich, sind diese Bewertungen gerechtfertigt. Ich meine, der große Unterschied ist natürlich, dass wir auf der Konsumenten- und auch auf der B2C-Seite, wie der Hansi das gesagt hat, wir sehen, die Nachfrage ist da und die ist ganz anders als vorher. Also die Budgets, die verfügbar sind für digitale Lösungen in allen Branchen, sind massiv gewachsen. Es ist also mittlerweile klar, dass da werden wir viele Produktivitätsgewinne heben und das werden Startups machen in Zukunft. Also insofern, klar, die Zahlen schauen oft groß aus und ein bisschen wie Fantasiezahlen. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man vergleicht, wie groß ist der internationale Markt für Aus- und Weiterbildung, wer kann sowas wie GoStudent brauchen? Oder wer, ja, wenn man daran denkt, Krypto definiert gerade den Finanzmarkt komplett neu, dann ist diese Bewertung bei weitem nicht so hoch. Ne? Natürlich, sie preist eine Zukunft ein, die erst entstehen muss oder die man erst erzeugen muss. Das ist die Aufgabe der Unternehmer dahinter und der Teams. Aber ich sehe das, ich habe da keine Sorge, dass das zu hoch ist.
Mhm. Bevor wir aufs Krypto-Thema zu sprechen kommen, das will ich natürlich auch, ich bin jetzt sehr, sehr hellhörig geworden, denn das habe ich tatsächlich zum ersten Mal gehört. Es gibt tatsächlich österreichische Pensionsfonds, die bei Andreessen Horowitz investiert haben. Das ist ja unfassbar. Erzähl uns bitte mehr.
Genau, Versicherungen, aber auch Pensionsfonds, die eben über Mittler da in diesen Fonds investiert haben, weil muss man sich auch fragen, aber woher kommen diese Milliarden? Die kommen natürlich zu einem sehr, sehr großen Teil aus den USA. Aber die kommen eigentlich aus der ganzen Welt. Wir sind ja auch mit NIW, unserem Partner, da immer wieder im Austausch, um auch Fundraising-Strategien zu besprechen. Und da ist ganz klar, also die sind mittlerweile global unterwegs. Ja. Und auch eben auch österreichische Investoren sind da drinnen. In einem viel zu kleinen Ausmaß noch. Aber natürlich sind die Investoren genauso wie sie jetzt, Gott sei Dank, und das finde ich schön eben, dass diese Asset-Klasse mittlerweile so weit verbreitet ist, dass eben diese Pensionsfonds oder Versicherungen oder Banken auch wieder in VC investieren, sich das wieder trauen.
Okay, du hast gesagt, noch klein investiert, da stellt sich natürlich gleich die Folgefrage, wie wird es denn 2022 weitergehen? Kann man so einen Rekord ja noch toppen oder ist das erst der Anfang? Was meinst du?
Naja, ich kann eine Antwort versuchen. Ich meine, ich weiß, wer jetzt gerade alle im nächsten halben Jahr Fundraising gehen will von den Fonds, ja? oder schau einfach nur, wer in den letzten 6 Monaten gefundraised hat. Ich weiß von ein paar Fonds, die werden so groß werden, wie sie noch nie waren. Und die Trendlinie geht weiter. Vielleicht machen wir nicht so einen Sprung und vielleicht sagen, ist es nicht so eine rasante Beschleunigung. Aber es sind ein paar irreversible Entwicklungen. Ne? Also US-Investoren schauen mittlerweile genauso nach Europa wie in die USA. Das hat sich sicher verschoben. Da ist Zoom eine neue Realität. Und ich wüsste nicht, warum sich das verlangsamen sollte. Also ich glaube, das wird weitergehen. Wie gesagt, ob die Zuwachsraten so groß sind, weiß ich nicht, aber up and to the right. Ne?
Mhm. Hansi, was glaubst du?
Also ich sehe das auch so, es wird weitergehen. Es gibt sehr viele Indikatoren, die das bestätigen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass die eine oder andere gröbere Delle irgendwann dazwischen geben wird. Weil es ist so, dass wenn eine bestimmte Dynamik jetzt steht und das immer schneller und schneller wächst und das tut es im Moment, dann überhitzt es irgendwann. Wir haben zwar alle geglaubt, dass das 2021 schon der Fall sein wird, aber es wird schon irgendwann einen kleineren bis mittleren Krach geben, da bin ich relativ sicher. Aber das wird kein Krach sein, der dann 10 Jahre Konsequenzen hat. Das wird ein Krach sein, wo man sich nach einem halben Jahr oder Jahr wieder davon erholt hat. Weil die Grundtendenz geht so, wie der Michael das jetzt beschrieben hat. Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Überall dort, wo man Software oder intelligente Hardware einsetzen kann, um Prozesse schneller, einfacher, billiger zu machen, wird das passieren. Und da stehen wir halt erst ganz am Anfang. Es gibt noch unendlich viele Geschäftsmodelle, die Digitalisierung vertragen und vertragen werden. Und es werden in erster Linie die Startups oder auch die VC-backed Startups sein, die das schaffen werden. Dort wird die Innovation herkommen.
Okay. Jetzt gab es 2021 noch andere Rekordwerte. Ich spreche natürlich von der Inflation, sowohl in der Eurozone als auch in den USA. Werte, wie man sie seit 30, 40 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und jetzt würde mich mal interessieren, so die Frage an die Investoren. Es heißt ja immer, wer Geld hat und es gibt hohe Inflation, der sucht sich alternative Investments. Seht ihr das auch so? Ist Inflation tatsächlich so ein Treiber, in auch Assetklassen wie Startups reinzugehen, oder ist das überbewertet?
Ich glaube schon, dass das zum Teil der Fall ist. Ich meine, wenn es keine Inflation gibt, dann gibt es halt sehr viele Leute, Family Offices, die sich mit kleinen Renditen zufrieden geben, sehr konservativ anlegen, 2, 3, 4% machen. Wenn die Inflation 4, 5% ist, dann reicht das nicht mehr, dann muss man sich Alternativen überlegen. Und da ist sicher die Asset-Klasse Startups eine überlegte Alternative. Grundsätzlich glaube ich, dass die Inflation einen positiven Effekt hat auf das Investment des Startups.
Seht ihr das bei Speedinvest auch? Ist es leichter, gerade bei Family Offices, institutionellen Fund zu raisen, wenn die Inflation hoch ist?
Ja, ich glaube, ich schaue hier auf die andere Seite. Ich habe einfach das Gefühl, die Geldmenge oder so, das, was die verfügbar haben, ist so groß, dass es einen gewissen Investitionsdruck gibt, und es gibt ja nirgendwo mehr Zinsen. Es gibt ja keine Renditen mehr. Insofern, ja, natürlich ist es das Zusammenspiel aus Inflation und Zinsniveau. Aber am Ende muss ich sagen, also ich glaube jetzt, dieser Effekt, gerade bei VC, ist marginal im Vergleich zum Effekt, wie viele eigentlich in dieser Asset-Klasse noch nicht investiert sind. Das ist ja auch bei Krypto sagen, der spannende Treiber eigentlich ist nicht, was ist da der Wertzuwachs oder so, sondern eigentlich, dass es eine ganze Menge an Leuten gibt, die sagen, was soll ich mit meinem Geld machen? Also mich fragen Freunde, was soll ich mit meinem Geld machen? Aufs Sparbuch lege ich nicht, Fonds unattraktiv kenne ich mir nicht aus, Aktien, was soll ich da kaufen, interessiert mich nicht, Krypto, irgendwie ganz lustig, interessantes Asset, ja, also hört man viel drüber, ne? So ist irgendwie die Denke. Und ich glaube, das ist schon was sicher in Europa ein Riesenthema ist, dass noch ganz, ganz wenig Geld in VC geht, ja? Das geht in andere Asset-Klassen. Und dieser Effekt, also wenn man allein das, was Leute in VCs investieren, wenn man das um 20% erhöht, das ist ein viel stärkerer Effekt, der da zugrunde liegt, als die Inflation oder die Zinsen.
Okay, und du hast jetzt schon das Wort Krypto ein paar Mal in den Mund genommen, da sind wir gleich auch beim nächsten Thema. Ich glaube, wenn ich euch vor 2, 3 Jahren gefragt hätte, dann wäre das für euch, glaube ich, eher nicht so das Investment-Target Nummer 1 gewesen. Aber das hat sich, glaube ich, auch bei euch 2021, 2020 geändert. Hansi, du hast bei Coinpanion investiert, Speedinvest, groß bei Bitpanda eingestiegen. Was hat bei euch das Umdenken ausgelöst? Also ich kenne euch schon länger. Ich glaube zu wissen, dass ihr früher nicht so die Crypto-Fans wart, aber das hat sich geändert. Was hat das ausgelöst?
Naja, vor 2 Jahren habe ich mir gedacht, okay, ich bin eigentlich alt genug, ich brauche mich mit Krypto nicht mehr beschäftigen. Das ist so ein kompliziertes Thema, das wird einfach an mir vorübergehen. Das sieht sich aus sozusagen. Ja, ich habe mich da insofern anders entschieden, als ich gemerkt habe, dass das Thema unendlich viel schneller ankommt und Positionen besetzt, als ich mir das vorstellen habe können, und habe daher für mich beschlossen, ich bin eben noch nicht zu alt, um mich damit auseinandersetzen zu müssen. Ganz im Gegenteil, ich muss mich in diesem Thema zumindest halbwegs auskennen. Und der zweite Schritt war dann, was mache ich, um mich in einem Thema auszukennen? Für mich ist immer die beste Möglichkeit, ich investiere in ein Startup, das das macht, weil dann beschäftige ich mich damit, dann setze ich mich dort ins Board und beschäftige mich zwangsläufig damit, weil ich ja das Geschäftsmodell verstehen muss und will, damit ich dort überhaupt das irgendeinen Sinn macht, damit ich dort irgendeinen Ratschlag geben kann. Das tue ich gerade im Moment. Das ist total faszinierend und total spannend für mich, dieser Lernprozess, den ich da habe.
Bei Speedinvest, wann kam das Umdenken?
Naja, also da haben wir dann oft keinen guten Job gemacht, das zu kommunizieren, weil wir haben schon, ich glaube, vor 5 Jahren unser erstes Krypto-Startup investiert. Der große Unterschied ist, muss man schon sagen, es gibt da, also jetzt gerade gibt es viel mehr Investable Companies als noch vor 3, 4, 5 Jahren, wenn man jetzt nicht in Tokens investieren will. Ne? Das ist sozusagen die andere Frage. Das ist für uns aus gewissen Berichtspflichten und auch Custodian Reasons ist das schwieriger. Wenn wir vielleicht auch das erste Mal machen, da ändert sich auch gerade die Haltung dazu, unserer LPs. Aber in andere Themen haben wir schon früher investiert, weil wir natürlich interessiert sind an diesen Themen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, da hat sich auch in den letzten 2 Jahren was verschoben. Ne? Das hat irgendwie doch eine deutliche Entwicklung genommen. Ich würde sagen, vor 5 Jahren war man noch ein Pionier, so wie ihr das sicher wart. Aber als Investor muss man auch einfach immer ganz klar sagen, man muss es am richtigen Zeitpunkt erwischen und dann in die richtigen Modelle investieren. Und da finde ich, haben wir jetzt ein viel besseres Verständnis noch als vor 3, 4, 5 Jahren.
Ja. Und jetzt geistert ja mit Web3 so ein großes neues Schlagwort, vor allem durch Investorenkreise. Ist das jetzt nur ein Marketing-Passwort oder wo würdet ihr in diesem Web3, das ja sehr stark mit Crypto, Blockchain und so weiter zusammenhängt, wo ist die große Revolution im Vergleich zum Web1, Web2, was auch immer, was davor war? Wie seht ihr das?
Also ich habe davon gehört, aber ich weiß es nicht. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird und wo die großen Vorteile liegen. Mehr Transparenz ist potenziell einer, dass der Investor einfach transparent wirklich viel mehr sieht und viel schneller sieht. Es ist ähnlich so, wie wenn man online einkauft und vergleicht und Preise und Preis vergleicht im Vergleich dazu, dass man in den Shop geht und halt nur ein Stück anschauen kann. Das ist so ein bisschen ein Vorteil, den ich mir vorstellen kann. Viel mehr wird sich erst zeigen müssen aus meiner Sicht.
Michael, bei dir?
Nee, ich glaube, es ist, du hast gesagt, es ist ein Passwort oder so. Ich finde halt, das ist das Spannende im Internet, dass man viele dieser Entwicklungen immer erst nachher versteht. Und ich mache das schon ein bisschen länger. Und deswegen habe ich schon so viele Begriffe erlebt, die kommen und gehen. Aber am Ende beschreiben sie immer was da ist und was greifbar ist und was am Ende so kommen wird. Also man braucht so lange einen Namen, bis es noch nicht da ist, um irgendwie zu erklären, was es sein könnte, wenn man es als Konzept erklären möchte. Und das finde ich schon sehr spannend. Ich hab das Gefühl, das ist, wie immer die einen sehen, sagen die den heiligen Gral, das Internet kehrt endlich zu seinen Ursprüngen zurück, dezentral, transparent, ohne eine abgebildete Machtstruktur. Die anderen sagen einfach, okay, das ist halt einfach die nächste Entwicklungsstufe im Internet und wir werden die Dinge, die wir haben, in anderer Form neu erfinden, mit anderen Tools arbeiten. Und ja, ich glaube schon, dass da noch viel Spielraum ist, um gewisse Themen zu verbinden. Also wenn man sich die Frage stellt, wie kann ich Eigentum abbilden, wie kann ich Engagement rewarden über gewisse Mechanismen. Da hat es immer wieder Versuche gegeben im Web und das hat dann immer nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Jetzt sieht man plötzlich, dass es funktioniert. Ne? Also jetzt kriegt man plötzlich Modelle, wo es wirklich funktioniert. Ja, NFTs, spannende Frage, da ist sicher auch viel ungeklärt, aber dass es früher oder später Eigentumsmodelle geben wird, die über solche NFTs funktionieren, ist völlig klar. Und so glaube ich einfach, diese Bausteine, die sind alle schon da. Die werden auch in irgendeiner Form in der Zukunft eine Rolle spielen. Ob das jetzt in dieser konsistenten Vision des Web3 der Fall ist oder anders, we'll see.
Werdet ihr aktuell mit Crypto-Startup-Pitch-Decks überhäuft oder geht's noch?
Ja, das ist ja eher das spannende Ergebnis der letzten 2 Jahre, dass dieser Markt sich eindeutig gedreht hat. Also es ist jetzt ganz klar ein Founder-Markt. Wer heute in ein Krypto-Startup oder ein Web3-Startup investieren will, der muss wirklich schnell sein, gut vorbereitet sein, die richtigen Dinge an den Tisch bringen, weil die Companies haben viele Optionen und müssen in der Regel gar kein Venture Money raisen, ne, was ja auch ein Riesenunterschied ist. Die haben ja andere alternative Finanzierungsmethoden und so wie wir sagen, bei unseren LPs ist viel Geld hoffentlich, dass sie in uns investieren, so ist natürlich auf der Welt insgesamt viel Geld, das Investitionsmöglichkeiten sucht. Und da haben natürlich auch viele Leute über die Kursentwicklung oder ja, die Kursentwicklung von Blockchain und Bitcoin haben viel Geld gemacht. Das heißt, die brauchen gar keine Investoren. Und insofern ist es da nochmal viel extremer als bei anderen Themen. Da muss man schon wirklich schauen, dass man schnell ist, um da investieren zu können.
Das heißt, der Investor, der muss jetzt beim Startup pitchen, jetzt mal überspitzt gesagt, ist es schon so dramatisch?
Das ist nicht überspitzt, das ist Realität. Also bei den wirklich guten Foundern, bei den guten Teams machen wir Pitch-Decks und pitchen uns und versuchen denen zu erklären, was wir mitbringen. Das funktioniert Gott sei Dank auch gut, das machen wir auch nicht in jedem Fall, aber ja, immer häufiger. Und wir sind mittlerweile dazu übergegangen, für einzelne Themen, in denen wir arbeiten, quasi Standard-Decks zu haben, um auch ein bisschen zu erklären. Wir bringen natürlich deutlich mehr als Geld mit, genauso wie der Hansi auch. Aber das kann man halt schwer in Worte fassen. Ne? Und dann gibt es Artikel über dich und wir müssen die Geschichte halt ein bisschen erzählen. Aber am Ende ist es genau dasselbe Prinzip.
Es macht übrigens auch einen Unterschied auf die Art und Weise, wie Business Angel agieren. Genauso wie der Michael es dargestellt hat, ist es bisschen anders bei Business Angels. Für die heißt es im Prinzip, Das traditionelle Business Angel Modell, so wie ich das vor 10 Jahren noch gepflegt habe, würde heute nicht mehr funktionieren. Ich bin zwischen 2010 und 2014 mit 200.000, 300.000, 400.000 Euro Pre-Seed reingegangen, habe damit die ganze Runde gemacht, damit lacht man mich heute aus. Das gibt es eigentlich nicht. Was bedeutet das für Business Angels? Sie müssen viel früher noch dran sein. Das heißt eigentlich, in dem Moment, wo 2, 3 Gründer eine Idee haben und überhaupt erst anfangen, im Idealfall ist da der Business Angel schon da und redet mit denen, weil da kann er noch irgendwas beitragen und kann unter Umständen noch zu einer halbwegs vernünftigen Bewertung was reingeben. Weil es gibt halt Pre-Seed-Runden, die halt 8 oder 10 oder 12 Millionen Pre-Money wert sind. Und das ist natürlich unglaublich im Vergleich zu vor 10 Jahren.
Mm, absolut. Aber je früher die Business Angels einsteigen, umso risikoreicher wird das Ganze ja dann nochmal, ne?
So ist es. Es wird eben riskanter. Und es ist auch nur für die Business Angel tatsächlich von Interesse, beziehungsweise haben die auch nur eine Chance, die wirklich was einbringen können. Ums Geld geht es in der Phase ja fast überhaupt nicht mehr. Das kriegt man schon von irgendwo. Früher war es so, wenn ich 100.000 Euro habe, kann ich Business Angel sein. Irgendeiner nimmt es schon und dann bin ich halt Business Angel dabei. Wurscht, was er dann tatsächlich gebracht hat. Es ist ja nicht so, dass jeder Business Angel sehr viel bringt für die Firma. Jetzt haben eigentlich nur die eine Chance, die tatsächlich was bringen.
Mal spannend. Also auch die VC und die Business Angel Branche selbst im Umbruch, wenn ich das richtig heraushöre. Jetzt haben wir über Krypto geredet, über die Investment Trends und jetzt ist noch ein großes Thema meiner Meinung nach für die nächsten Jahre. Klarerweise Green Tech, Sustainability, Climate Tech, wie auch immer man es nennen will. Wie ist euer Blick darauf? Ich fange mal bei Michi Speed Invest an. Ihr habt ja da kürzlich auch einen neuen Fonds für das Thema aufgelegt. Wie wird es denn in den nächsten Jahren weitergehen?
Naja, das ist total angekommen in der Investment-Community und ich meine, ist auch klar, ich finde, da braucht man gar nicht mehr viel dazu sagen. Wir haben uns entschieden, einen eigenen Fonds dazu zu machen, weil wir glauben, da gibt es ein eigenes Investorennetzwerk, da gibt es auch eigene Dinge, die man beachten muss und haben das Glück, dass wir schon im existierenden Portfolio viele Companies haben, die sich diesem Thema verschrieben haben. Vielleicht wesentlich weniger deutlich, als man das heute machen würde, aber doch ganz klar mit einer Mission in dem Bereich unterwegs sind und das als Gründungsmission mithaben. Und das glaube ich, wird immer mehr der Fall sein. Ne? Man wird einfach nicht mehr einfach gründen, um eine Company zu bauen, sondern wenn man wirklich was will, wenn man was verändern will. Und das sind auch die, wo ich das Gefühl habe, also wenn man sich anschaut, welche Companies sind erfolgreich, dann kann man sehen, es gibt bei uns zumindest gibt's die einen, wo jemand ein existierendes Geschäftsmodell nimmt und einfach wesentlich besser executed, also wirklich execution-driven. Und es gibt die sagen, mehr auf der Innovationsseite unterwegs sind. Und beide sagen, können große Companies werden, aber die Frage ist immer, was bringt man mit? Und ich habe das Gefühl, in dem Sustainability, Climate Tech Bereich, da gibt es noch so viel zu tun, dass ich hoffe, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer sich entscheiden, da was zu tun und was Neues auf die Welt zu bringen.
Hansi, du nickst, du siehst das offenbar genauso.
Ja, ich sehe das so, dass ich glaube, dass wir das ganze Umweltthema, Klimakrise überhaupt nur eine Chance haben, das in den Griff zu kriegen über die nächsten 10, 20 Jahre mit der innovativen Kraft von Startups. Ich glaube, dass Startups hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen werden. Wir wissen ja, dass Innovation aus Startups kommt und nicht von den großen Konzernen. Wie sollen daher die großen Konzerne, die großen Bewegungen diese Innovationskraft überhaupt aufbringen, die notwendig ist, um die Klimathemen anzugehen? Die kommen nur aus den Startups. Und es wird unendlich viele Startups geben, hoffe ich und glaube ich auch, die sich mit diesem Thema befassen werden. Und darunter wird es sehr viele geben, die wirklich super coole, innovative Ideen und auch Geschäftsmodelle haben werden. Eine Zeit lang war es ja so, dass man bei der Klimakrise immer gesagt hat, naja, da spenden wir halt irgendeiner ONG oder NGO irgendwas und die macht dann was. Das wird halt nie groß, das kann nie groß funktionieren. Es wird dann was groß, wenn ein Geschäftsmodell dahinter ist und die LPs, die da investieren, über die VCs oder wen auch immer, entsprechend in der Lage sind, Geld zu verdienen. Das ist jetzt der Moment gekommen, wo dieser Umschwung da ist und da glaube ich auch ganz fest daran, dass da eine wirklich lawinenartige Bewegung ausgelöst werden kann.
Hm. Welchen neuen Konzepten oder Technologien gibt es da die größte Chance? Also es gibt dieses berühmte CCS, also Carbon Capture and Storage. Ist das the way to go oder gibt es auch andere Technologien, die man vielleicht noch nicht so am Radar hat?
Ich glaube, es wird die Summe von unendlich vielen kleinen Modellen sein, die Dinge verbessern. Ich glaube gar nicht, dass es ein ganz großes ist.
Ja, denke ich auch.
Okay, alles klar. Zum Abschluss, jetzt habe ich quasi diese zwei großen Themen, Crypto und Sustainability, ein bisschen vorgegeben, weil wir uns bei Trending Topics da intensiv gerade mit diesen zwei Bereichen beschäftigen. Jetzt vielleicht noch die offene Frage zum Abschluss, welche anderen großen Trends seht ihr, die man als Investor unbedingt am Radar haben muss?
Naja, ganz sicher das Thema Gender Diversity. Das ist nicht nur Female Founders, sondern das ist ja ein bisschen weiter gefasst. Ich glaube ganz einfach, dass ein riesengroßer Teil der Menschen nicht angesprochen sind und die Kapazität dieser Leute nicht genutzt wird, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. Je mehr wir Gender Diversity, wenn wir vor allem natürlich Frauen in das einbinden, desto besser wird es für die gesamte Gesellschaft sein. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, auch für Leute, die sozusagen als Beispiel ein bisschen vorne gehen, wie zum Beispiel die großen VCs, genauso wie Speed Invest das macht, das Thema Female Founders oder Gender Diversity sich wirklich an die Fahnen zu heften und tatsächlich was zu tun. Tatsächlich zu sagen, okay, ich investiere mit einer größeren Wahrscheinlichkeit mit diesem Geld in Teams, wo zumindest eine Frau halbwegs gleichberechtigt im Gründerteam drinnen sitzt. Ist natürlich nicht nur bei den Gründern, sondern wir wissen ja, das ist ein ganz weit fassendes Thema. Das können wir, glaube ich, gar nicht im Detail jetzt behandeln. Da geht es ja darum, dass auch bei den VCs selber viel zu wenige Frauen sind, also viel zu wenige weibliche Investmentmanager da sind, die natürlich einen anderen Zugang zu dem Thema haben und wo sich weibliche Gründer wieder wohler fühlen oder einen besseren Zugang haben und ähnliches mehr. Also da ist sicher ein großer Aufholbedarf und jede Bewegung, die in diese Richtung geht und die das unterstützt, ist total begrüßenswert. Und ich glaube, dass das insgesamt für unsere Gesellschaft gut ist.
Mhm. Michael, bei euch, bei dir?
Ja, kann nur bestätigen oder verstärken, was der Hansi gesagt hat. Für mich ist so, wenn ich jetzt gerade schaue, wo gehen die guten Gründer hin? Dann machen die was in Krypto oder im weitesten Sinn Web3. Oder sie machen was in Sustainability oder sie machen was in Health. Das sind so die drei großen Themen, die ich gerade sehe. Ich glaube, wir werden in den USA sehen wir es schon, wir werden viel Bewegung im Health-Sektor sehen. Dort wird es große Exits, Börsengänge geben. Und ich glaube, da wird eine Dynamik in diesen Markt hineinkommen, die sicherlich durch diese Situation gerade massiv nochmal Schwung kriegt. Also wer hätte gedacht, oder wenn vor 2 Jahren dir irgendjemand gesagt hätte, du wirst regelmäßig dich selbst zu Hause testen, indem du dir einen Stapel in die Nase steckst, hätte jeder gesagt, du bist verrückt. Heutzutage hat sich das normalisiert, ist immer noch nicht angenehm, aber das bedeutet, dass wir sagen, da ganz viele Dinge sehen werden und auch ganz anders mit dem Thema umgehen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
Alles klar. Michael, Hansi, vielen, vielen Dank für diesen Jahresrückblick und Ausblick auf 2022. Dankeschön.
Danke auch.
Ja, das waren Hansi Hansmann, Business Angel und Michael Schuster, Partner beim VC Speed Invest im Gespräch über das Investmentjahr 2021 und den Ausblick auf das Jahr 2022. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.